Wenige wissen heute, was der Mensch ist. Einen Wissenden darf ich mich nicht nennen. Ich war ein Suchender und bin es noch. Aber ich suche nicht mehr auf den Sternen und in den Büchern. Ich beginne, die Lehren zu hören, die mein Blut in mir rauscht. Meine Geschichte ist nicht angenehm. Sie schmeckt nach Unsinn und Verwirrung, nach Wahnsinn und Traum, wie das Leben aller Menschen, die sich nicht mehr belügen wollen. Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin.
Mit diesen Worten wird der Roman Demian des Nobelpreisträgers Hermann Hesse eingeleitet, dessen Bücher in mehr als 60 Millionen Exemplaren in aller Welt verbreitet sind. Der Weg eines jeden Schriftstellers, der es ernst meint, ist mühsam. Besonders dann, wenn das Ziel seiner schriftstellerischen Arbeit, seines gesamten Schaffens, die Wahrheit ist. Hesses Geschichten sind nicht süß und harmonisch, denn sie sind nicht erfunden. Die ersten 15 Jahre seiner schriftstellerischen Tätigkeit könnte man geradezu als ein Aufarbeiten und peinlich genaues Rekonstruieren seiner frühen Erlebnisse in dem schwäbischen Städtchen Calw bezeichnen.
Der Mensch erlebt das, was ihm zukommt, nur in der Jugend, in seiner ganzen Schärfe und Frische. So bis zum 13., 14. Jahr. Davon zehrt er sein Leben lang. Es ist den Dichtern gegeben, dass sie sich mehr als andere Menschen ihres frühesten Lebens erinnern.
Auch der 80-jährige Hermann Hesse wandert noch oft in Gedanken zurück in die Zeit seiner Kindheit und Jugend.
Zu allen Zeiten meines späteren Lebens ist meine Kindheit oft in vielfachen Bildern zu mir getreten, lockig, fremd und unerlöst wie ein blasses Märchenkind.
Er treibt dieses Erinnern geradezu wie ein Spiel, ein bewusst geübtes Spiel.
Das Blättern in meinem Bilderbuch, das Aufrufen, Beschauen und Kontrollieren des Schatzes an Bildern, die mein Gehirn auf früheren und frühesten Stufen des Lebens aufgenommen hat.
Diese ersten, so bedeutenden Jahre für den späteren Schriftsteller liegen in einer Epoche, die zwar als die gute alte Zeit bekannt ist, die aber doch ihre Fragwürdigkeiten hatte. Hören wir Hesses Frau Ninon.
Nietzsches Umwertung aller Werte war noch nicht Begriff geworden. Freuds Arbeiten hatten erst zu erscheinen begonnen. Am Kaiser und an Bismarck wurde keine Kritik geübt, man sich ja überhaupt wenig um Politik kümmerte. Dass man sexuellen Fragen nach Möglichkeit auswich, dass man prüde war, gehörte zur Zeit. Gehorsam der Kinder, Unterordnung der Jüngeren unter die Älteren verstand sich von selbst. Es gab viele ungeschriebene Gesetze, die eingehalten wurden. Im Kampf gegen diese und andere Konventionen stand der junge Hermann Hesse allein.
Gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert. Es war Anfang Juni 1877, einen Monat vor Hermann Hesses Geburt, als die Mutter in ihr Tagebuch schrieb:
Ich habe es schwer jetzt, oft große Schmerzen. Wenn's nicht Zwillinge sind, kann ich's nicht begreifen.
Dann, einige Wochen später:
Am Montag, 2. Juli 1877, nach schwerem Tag, schenkt Gott in seiner Gnade abends 19:30 Uhr das heißersehnte Kind, unseren Hermann. ein sehr großes, schweres, schönes Kind, das gleich Hunger hat, die hellen blauen Augen nach der Helle dreht und den Kopf selbstständig dem Licht zuwendet. Ein Prachtexemplar von einem gesunden, kräftigen Burschen.
Ich wurde geboren gegen das Ende der Neuzeit, kurz vor der beginnenden Wiederkehr des Mittelalters, im Zeichen des Schützen und von Jupiter freundlich bestrahlt. Meine Geburt geschah in früher Abendstunde, an einem warmen Tag im Juli. Und die Temperatur jener Stunde ist es, welche ich unbewusst mein Leben lang geliebt und gesucht und, wenn sie fehlte, schmerzlich entbehrt habe.
Hesses Mutter, mit Mädchennamen Marie Gundert, hatte einen schwäbischen Vater und eine französisch-schweizerische Mutter und war als Missionarstochter in Indien zur Welt gekommen.
Von der Mutter habe ich die Leidenschaftlichkeit des Temperamentes geerbt, die heftige, sensationslustige Fantasie, außerdem die musikalische Begabung.
In Indien war auch der aus Estland stammende Vater Johannes Hesse als Missionar für die Verbreitung des protestantischen Christentums tätig gewesen. Sein zarter Körper hielt jedoch dem tropischen Klima nicht stand. Nach kaum 3 Jahren musste er zurück nach Europa.
Vom Vater habe ich einen Teil meines Temperaments geerbt. Das Verlangen nach Unbedingtheit. Zugleich die Anlage zur Skepsis, Kritik und Selbstkritik. Von ihm namentlich auch den Sinn für Präzision im sprachlichen Ausdruck.
Nach seiner Rückkehr aus Indien sandte die Basler Mission Johannes Hesse als Gehilfen zu dem Indologen Dr. Hermann Gundert, der in dem schwäbischen Städtchen Calw den Verlagsverein zur Verbreitung theologischer Missionsliteratur leitete. Johannes Hesse lernte dort unter dem Zeichen des Pietismus Gunderts Tochter Marie kennen. Sie lebte seit dem Tode ihres ersten Mannes mit ihren beiden Söhnen Theodor und Karl im Hause ihres Vaters. Schon 1 Jahr später heiratete Johannes Hesse sie.
Mein Vater und vor ihm mein Großvater waren literarische Leiter eines Verlages, der 100 Jahre lang erbauliche, theologische und populärwissenschaftliche Bücher erzeugt und vertrieben hat. Und schon in den Knabenjahren war mir der Geruch von frischer Fahnenkorrektur, von Leinwand, Karton und Kleister, waren mir die Namen vieler Verlage vertraut.
Als Balte, als Deutsch-Russe konnte der Vater sich nie so ganz in die geistige Atmosphäre des kleinen schwäbischen Städtchens Calw einleben.
Das ganze Leben hatte dort einen unheilbar altmodischen Habitus. Die warmgesessenen, wohlhabenden Bürger nahmen zwar vor den Beamten die Hüte ab und suchten ihren Umgang. Unter sich nannten sie sie aber Hungerleider und Schreibersknechte. Seltsamerweise kannten sie trotzdem keinen höheren Ehrgeiz als den, ihre Söhne womöglich studieren und Beamte werden zu lassen. Leider blieb dies so gut wie immer ein schöner, unerfüllter Traum, denn der Nachwuchs kam zumeist schon durch die Lateinschule nur mit großem Ächzen und wiederholtem Sitzenbleiben hindurch.
In dieser Atmosphäre verbrachte Hermann Hesse die ersten Jahre, in denen sich bereits in ihm, wie die Mutter notierte, ein merkwürdiges Schaffen und Kämpfen regte.
Hermann hat die Mägde nach Kräften tyrannisiert und in allem seinen Willen durchgesetzt. Ich habe ihn nun in spezielle Zucht genommen und werde mich nicht tyrannisieren lassen. Vor der Rute hat er nun doch endlich einen heilsamen Respekt bekommen. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ein 1,5-jähriges Bürschchen schon so ungeheure Kraft, Energie, Waghalsigkeit und doch zugleich so viel Liebenswürdigkeit entwickeln könnte. Er ist ein origineller Kauz, aber ohne Strenge und Schläge geht's nicht, denn er versteht, je nach Notdurft zu kommandieren und zu schmeicheln.
Johannes Hesse, der Vater, verstand sich sehr gut mit seiner Frau und mit seinem Schwiegervater, doch
er stand allein. Abseits stand er, einsam. Ein Leidender und Suchender, gelehrt und gütig.
Nie hat er etwas von den Mundarten angenommen, die um ihn herum und auch von seiner Frau und seinen Kindern gesprochen wurden. Er sprach in das Schwäbisch und Schweizerdeutsch hinein sein reines, gepflegtes, schönes, ein wenig baltisch gefärbtes Hochdeutsch.
Diese Sprache war es, mit der er mich anzog und gewann und unterrichtete. Ihm strebte ich zu Zeiten voll Bewunderung und Eifer nach, allzu eifrig, obwohl ich wusste, dass meine Wurzeln tiefer im Boden der Mutter wuchsen, im Dunkeläugigen und Geheimnisvollen. Meine Mutter war voll Musik, mein Vater nicht, er konnte nicht singen.
1881 wird der Vater von der Missionsgesellschaft nach Basel berufen, um dort als Lehrer an der Missionsschule tätig zu werden. Sein 4. bis 9. Lebensjahr verbringt Hermann Hesse daher in Basel.
Der früheste Tag meines Lebens, an den ich mich mit einiger Deutlichkeit erinnern kann, mag etwa in den letzten Teil meines 3. Jahres fallen. Meine Eltern hatten mich auf einen Berg mitgenommen, der durch eine weitläufige Ruine von beträchtlicher Höhe täglich viele Städter anlockte. Ein junger Onkel hob mich über die Brüstung einer hohen Mauer und ließ mich in die ansehnliche Tiefe hinuntersehen. Davon ergriff mich die Angst des Schwindels. Ich war aufgeregt und zitterte am ganzen Leibe, bis ich zu Hause wieder in meinem Bette lag. Von da an trat in schweren Angstträumen, denen ich damals oft zur Beute fiel, häufig diese Tiefe herzbeklemmend vor meine Seele, dass ich im Traum stöhnte und weinend erwachte. Was für ein reiches und geheimnisvolles Leben muss vor jenem Tage liegen, von dem mir keine einzige Stunde bewusst ist. So sehr ich mich plagte, vermochte mein Gedächtnis niemals weiter als bis zu jenem Tag vorzudringen.
Die meisten Kindheitserinnerungen treten als sehr intensive Erlebnisbilder auf, die sich dem jungen Hermann Hesse, vielleicht ohne Zusammenhang, aber doch ganz klar und bleibend eingeprägt haben.
Ich sehe die ganze hohe, magere Gestalt meines Vaters aufrecht mit zurückgelegtem Haupt einer untergehenden Sonne entgegengehen, den Filzhut in der Linken tragend. An ihn ist meine Mutter sanft im langsamen Gehen gelehnt, kleiner und kräftiger, mit einem weißen Tuch auf den Schultern. Zwischen den kaum noch getrennten dunklen Häuptern glüht die blutrote Sonne. Die Umrisse der Gestalten sind fest und goldleuchtend gezogen. Zu beiden Seiten steht ein reiches, reifes Kornfeld. An welchem Tag ich so hinter meinen Eltern herwandelte, weiß ich nicht. Der Anblick aber ist mir frisch und unverlöschlich geblieben. Ich weiß kein lebendiges oder gemaltes Bild, das mir in Linien und Farben prächtiger erscheint und das mir teurer ist als diese edlen Gestalten auf dem Fußpfad zwischen den Ähren, der roten Glut entgegenwandelnd, schweigsam, vom jenseitigen Glanz übergossen. Die Erinnerung an Vater und Mutter beginnt von hier an klar zu werden.
Basel, 20. August 1881. Soeben wurde ich unterbrochen durch Geschrei von unten. Es heißt, Hermann wirft Steine. Ich zitiere ihn her. Er schreit schon von Weitem, keine Punch, keine Punch. Ich versichere ihn, er kriege keine. Er solle kommen. Ich halte ihm vor, wie gefährlich das Steinewerfen ist. Er hört gelassen zu und sagt dann ganz treuherzig, aber Geld, Mama, der David ist doch lieb gewesen, wo er den Stein geworfen hat.
Etwa um diese Zeit machte mein eben erwachender Verstand seine ersten Ansprüche und quälte mich so sehr, dass ich häufig tobende Anfälle von machtloser Wut und Ungeduld gezeigt habe. Hier ist auch ein Stück Kindheit, das, wie mir scheint, den meisten Menschen allzu gründlich verloren geht, Der Drang nach Wahrheit, das Verlangen nach Übersicht der Dinge und ihrer Ursachen, die Sehnsucht nach Harmonie und sicherem geistigen Besitz. Ich litt unter zahllosen Fragen ohne Antwort und fand allmählich heraus, dass den befragten Erwachsenen meine Fragen oft unwichtig und meine Nöte unverständlich waren.
Herr Mendle hatte morgens heimlich die Kinderschule geschwänzt, wofür ich ihn ins Gastzimmer einsperrte. Er sagte nachher, das hilft euch nicht viel, wenn ihr mich dahin tut. Ich kann da zum Fenster hinaussehen und mich unterhalten.
Auch Prügel bekommt der Kleine reichlich.
Solchen Züchtigungen von der Hand des geliebten Vaters pflegte ich zwar meistens Trotz und Schweigen entgegenzusetzen, aber mein kleines Herz empfand sie unsäglich bitter, weh und beugend. Sie sind die frühesten Leiden, auf die ich mich besinnen kann, und in der Vorstellung, die ich von meinen Kinderjahren habe, die einzigen Trübungen, die noch vor der Schulzeit eintraten. Auch war es mit dem Schlagen und Trotzbieten keineswegs getan, sondern der bittere Kern der Strafe war die Nötigung, mich zu demütigen und um Verzeihung zu bitten, ehe ich das Auge der Eltern wieder freundlich und ihr Ohr mir offen fand.
Neulich sang er abends im Bett lang eigene Melodie und eigene Dichtung. Und als die Dienstmagd hineinkam, sagte er, »Geld, ich singe so schön wie die Sirenen und bin auch so bös wie sie.«
Die Eltern haben es nicht leicht mit ihrem ersten Sohn. Er ist ungehorsam und streitsüchtig. Der Großvater verfolgt aufmerksam die Entwicklung des Knaben und schreibt an Marie:
Mit Hermann werdet ihr freilich viel Geduld haben müssen. Es kommt auch von Gott, dass einem die Kinder Rätsel aufgeben, vor denen man ratlos stille steht.
Als er in die Kinderschulklasse von Pfarrer Pfisterer im Knabenhaus der Missionsanstalt aufgenommen wird, geht es erst besser. Bald aber ist den Eltern die Erziehung zu schwierig.
Wir sind zu nervös, zu schwach für ihn. Und das ganze Hauswesen nicht genug diszipliniert und regelmäßig. Gaben hat er scheinbar zu allem. Er beobachtet den Mond und die Wolken, fantasiert lang auf dem Harmonium, malt mit Bleistift und Feder ganz wunderbare Zeichnungen, singt, wenn er will, ganz ordentlich. Und an Reimen fehlt es ihm nie.
Die Eltern beschließen dann, ihn als internen Schüler in das Knabenhaus der Missionsschule zu geben.
Mit dem Besuch der Schule begann nun mein menschlich-gesellschaftliches Leben. Hier beginnt Streben und Verzweifeln, Konflikt und Bewusstsein der Person, Ungenügen und Zwiespalt, Kampf und Rücksichtnahme und der ganze endlose Kreislauf der Tage. Zuerst die Teilung der Zeit in Alltag und Feiertag. Man muss nach Stunden leben und arbeiten. Das Leben aus dem Vollen hat ein Ende.
Ein etwas älterer Mitschüler erinnert sich an ihn.
Ich war schon 10-jährig, als Hermann Hesse wie ein Fremdling unter uns trat. Damals in seinem Wesen und Aussehen nicht besonders einnehmend. Soweit meine Erinnerung reicht, scheint er sich in jenen Jahren in der Schule nicht eben ausgezeichnet zu haben. Für mich und andere hervorgetreten ist er nur durch ein unter uns Buben aufsehenerregendes Ereignis, das seinen Kredit bei uns in peinlicher Weise schädigte. Buben dieses Alters sind ja grausam. Das ist der Fall einer Entwendung.
Einer der Lehrer war Schmetterlingssammler und besaß als Glanzstück seiner Sammlung einen wundervollen Nachtfalter.
Das Prachttier war sorgfältig ausgespannt präpariert. Die Bewunderung kannte keine Grenzen. Da verschwand es aus dem unverschlossenen Zimmer des Lehrers, das zwischen zwei Schulzimmern lag. Als Täter erwies sich schließlich Hermann Hesse, dem seine Begeisterung für ein Kunstwerk der Natur mit den Eigentumsbegriffen durchgebrannt war.
Als Hermann Hesse 9 Jahre alt ist, stirbt Hermann Gunderts Frau Julie, die Großmutter. Die Familie Hesse zieht zurück nach Calw. Von da an übernimmt der Vater nach und nach die Redaktion der Missionsblätter. In diesen Jahren, zwischen 1886 und 1890, besucht Hermann die Volksschule und das Reallyzeum in Calw. Er bekommt seine erste Geigenstunde und macht seinem Vater als bester Lateinschüler Ehre. Der Vater aber ist mit sich selbst innerlich uneins und leidet immer häufiger unter Nervenstürmen und Weinkrämpfen.
Es ist sehr demütigend für mich, dem, was nun einmal mein Beruf ist, so ungenügend nachkommen zu können. Dazu empfinde ich mit jedem Jahr mehr, dass ich nicht unter meinem Volke wohne, sondern in einem fremden Lande, an das sich mein Geist nicht gewöhnt, trotz aller Übereinstimmung im Tiefsten.
Johannes Schwiegervater, Hermanns Großvater.
Diese Balten haben fast alle einen Zug von Schwermut an sich, und meine leichte Art hat für sie etwas Verletzliches.
Ich habe wenig Zeit zu allem. Ich muss gehörig schaffen, bis ich alle auf den anderen Tag fälligen Aufgaben fertig habe. Da ist alles durcheinander. Aufsätze, Lateinisch, Geschichte, Geographie, Griechisch, Französisch, Arithmetik, Religion, Deklamation etc. etc.
Jährlich wechselten in den Schulen die Lehrer und der junge Hermann Hesse litt unter all den Übelständen dieser Anstalt.
Wir Schüler einer kleinen, halbländlichen Lateinschule waren an Lehrer gewöhnt, die wir entweder fürchteten und hassten, denen wir auswichen und die wir belogen, oder die wir belächelten und verachteten. Macht besaßen sie, daran war nicht zu zweifeln. Eine gewaltige, durch nichts verdiente, oft furchtbar und unmenschlich missbrauchte Macht. Es kam damals noch häufig vor, dass das auf die Hände schlagen oder an den Ohren reißen bis zum Blutfließen betrieben wurde. Aber diese Lehrermacht war lediglich eine feindliche, gefürchtete und verhasste.
Besonders litt Hermann Hesse unter der Tatsache, dass Schule und Haus 2 streng getrennte Dinge waren, dass sein Gehorsam nun 2 Oberhäupter hatte. Im Alter reflektiert er dieses Missgeschick.
Das erste Übel lag darin, dass ich, von einem strengen Lehrer an häufige Schläge und Arrest gewöhnt, die väterlichen Strafen bald nicht mehr in der früheren Weise achtete, so dass häusliche Züchtigungen ihren Wert verloren und meinem Vater dieser einfachste Austrag moralischer Unebenheiten allmählich unmöglich gemacht wurde. Daraus folgte für ihn unendlich viel Sorge und Mühe und für mich viel Elend, da nun alle Besserungen und Verzeihungen erschwert waren und lange Zeit erforderten. In solchen kritischen Zeiten war ich manchmal verzweifelt, krank vor Sorge und Wut und plagte mich mit Elend, Scham, Ärger und Stolz. In der Schule übel behandelt, zu Hause von irgendeiner begangenen Übeltat schweigend bedrückt, warf ich mich oft in der großen Wiese zu Boden und rang schluchzend gegen eine unbekannte, grausame Übermacht.
Thank you.
Seit einiger Zeit stehe ich regelmäßig morgens 6 Uhr auf. In diesen Morgenstunden, täglich von 6 bis 7, habe ich 2 Gedichte vollendet. Der fremde Jäger und der Schwanenritter. Auch fahre ich manchmal Schlittschuh auf dem Schnee. Dies ist jedoch eher ein Schlauch als ein Vergnügen.
In unserem Schullesebuch, das wir als 12-jährige Lateinschüler hatten, standen die üblichen Gedichte und Geschichten, die Anekdoten von Friedrich dem Großen und Eberhard im Barte. Alles las ich gern, aber mitten zwischen diesen Sachen stand etwas anderes, etwas Wunderbares, ganz und gar Verzaubertes. Das Schönste, was mir je im Leben begegnet war. Es war ein Gedicht von Hölderlin, das Fragment »Die Nacht«. Oh, diese wenigen Verse, wie oft habe ich sie damals gelesen. Und wie wunderbar und heimlich Glut und auch Bangigkeit weckend war dies Gefühl, das ist Dichtung, das ist ein Dichter. Wie klang da für mein Ohr zum ersten Mal die Sprache meiner Mutter und meines Vaters so tief, so heilig, so gewaltig? Wie schlug aus diesen unglaublichen Versen, die für mich Knaben ohne eigentlichen Inhalt waren, die Magie des Sehertums, das Geheimnis der Dichtung mir entgegen?
Die Nacht kommt, voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen, über Gebirgeshöhen traurig und prächtig herauf.
Nie mehr, so viel und so begeistert ich auch als Jüngling las, haben Dichterworte mich so völlig bezaubert wie diese damals den Knaben. Von meinem 13. Jahr an war mir das eine klar, dass ich entweder ein Dichter oder gar nichts werden wolle.
In dieser Zeit geben die Eltern Hermann Hesse nach Göppingen in die berühmte Schule des Rektors Bauer.
Es war dessen Aufgabe, die tauglichsten seiner Schüler Jahr für Jahr durch das Nadelöhr des Landexamens in jene Elite der schwäbischen Lateinschüler zu bringen, aus der die evangelische Kirche und die humanistischen Schulen Württembergs ihren Nachwuchs an Geistlichen und Lehrern beziehen. Aber weit darüber hinaus war unser Rektor, damals schon 70-jährig, ein Lehrer und Erzieher ganz großen Stils und ein bis zum Schnurrigen origineller, fantasievoller und selbstherrlicher Charakter.
In der Schule geht's immer lustig her. Es sind hier Knaben aus aller Herren Länder, Protestanten, Katholiken und Juden, Deutsche, Franzosen, Schweizer, 2 aus Jerusalem und alle vereint derselbe Zweck. Lustig ist es und nett in Göppingers Hallen, wo des Stadtbaches Wut schäumend am Ufer sich bricht. Da kommt man in einen rechten Eifer. Da schafft man recht gern. Was ich, seit ich hier bin, Neueres gelernt habe, geht ins Unendliche. Herr Rektor bringt es einem spielend bei.
Die Zeit in Göppingen unter dem Einfluss des Rektors Bauer wirkt stimulierend auf den 13-Jährigen. Er schreibt Gedichte und verfasst sogar ein Theaterstück.
In einigen freien Stunden machte ich ein kleines Drama. Ein Weihnachtsabend. Trauerspiel in einem Aufzug. Es wird ein Weihnachtsabend geschildert in einer Familie, wo die Mutter gestorben. Alles geht wie bei einem sonstigen netten Christabend. Da kommt ein Bettelkind. Es muss seine Lebensgeschichte erzählen. Sie erzählt von ihrer toten Mutter und diese wolle sie nun suchen. Sie suche den Weg zum Paradies. Sie fiebert stark, sieht im Traum ihre Mutter und stirbt zuletzt. Das ist der gedrängte Inhalt.
Es ist rührend, wie innig Hermann an seinem Rektor Bauer hängt, der auf alle Bedürfnisse seiner Schar sorgfältig Acht gibt. Zu Zeiten ist's den Jungen etwas bang aufs Landexamen, aber ihr Rektor tröstet sie. Er weiß, sie darauf vorzubereiten.
Am 15. Juli ist das Landexamen. Jedoch, wenn's nicht gelingt, dann weiß ich ja gar nicht, was ich werden soll. Es ist ein wichtiges Jahr, in dem ich lebe. In kurzem die Konfirmation und dann die große Entscheidung im Landexamen. Zu arbeiten gibt es eben immer viel. Ich habe viel Kopfweh, das von den Augen ausgeht. Heute nun half mir ein Kamerad mit seiner Taschenapotheke aus. Er gab mir 15 Hoffmannstropfen und schon nach einer Viertelstunde war das Kopfweh fort.
Je mehr Ansprüche an die Kandidaten für das Landexamen gestellt werden, je mehr sie in den folgenden Monaten schwitzen und schaffen müssen, desto schlimmer wird es mit Hermanns Gesundheitszustand.
Letzten Montag im Konfirmandenunterricht konnte ich plötzlich nicht mehr atmen. Als ich aufstand, ward es besser. Dies wiederholte sich bis jetzt 3-mal. Jedes Mal dauerte es, mit kurzen Unterbrechungen, eine halbe Stunde. Sonst geht's mir ordentlich. Auch Herr Rektor ist immer heiter.
Etwas erschreckt hat uns ein Brief Hermanns von Göppingen, dass ihm schon einige Male der Atem plötzlich stille gestanden sei. Indessen halte ich es nur für nervös, was bei einem solchen Ebenbild seines Vaters nicht verwundern kann. Denn was spielen da die Nerven für eine Rolle?
Das Landexamen rückt näher, die Nervosität steigt.
Es ist ein Krampf in dieser letzten Zeit. Ein ziemlich schwerer. Und besonders nachts kommen oft trübe Stunden. Ich freue mich auf die Ruhe in der Vakanz. Da kann der gemarterte Kopf sich erholen.
Einem Klassenkameraden antwortet er auf die Frage, was er mache, wenn er beim Examen durchfallen sollte.
Ich mache mir nicht so viel daraus, ob ich bestehe oder durchfalle. Dann werde ich einfach freier Schriftsteller.
Marie fuhr heute nach Stuttgart. Wohin ihr Hermann von Göppingen kommt? Zum Landexamen, das morgen beginnen soll. Es seien 79 Bewerber. Der Rektor Bauer meint, Hermann werde jedenfalls aufgenommen, wenn er nicht zufällig einen Streich mache.
Wie es vorauszusehen war, besteht Hermann Hesse das Landexamen. Er wird sogar Zweitbester. Das berechtigt ihn, auf Staatskosten ausgebildet und in das evangelisch-theologische Seminar von Mollbronn aufgenommen zu werden. Zuerst verbringt er die Sommerferien in Calw, auf die er sich lange gefreut hatte. Nur ist alles jetzt anders. Die natürliche Freude am Spiel ist verschwunden.
Ich beschäftige mich mit Bummeln und ähnlichem Stumpfsinn. Schon ging ich gestern zu Fuß nach Wildberg und zurück. Viel Zeit bringe ich in der Bibliothek zu.
Ich wünschte, Hermann wäre weniger nervös. Neulich begleitete er den Karl und kam ganz schachmatt heim. Das ist doch unnatürlich für einen 14-Jährigen. Auch in geistigen Dingen entwickelt er sich nicht stetig. Möge er einen guten Freund finden, der ihn im Gleichgewicht erhält. Mich scheint er neuerdings etwas zu scheuen, ohne dass ich ihm nahegetreten wäre.
Jahre später, in dem Roman »Unterm Rad«, beschreibt Hermann Hesse, was er damals als Knabe in Calw erkannt haben muss.
Wenn ein Lehrer sieht, wie eines Kindes lange erfolglos gereiztes Talent hervorbricht, wie ein Knabe Holzsäbel und Schleuder und Bogen und die anderen kindischen Spielereien ablegt, wie der Ernst der Arbeit aus einem rauen Pausback einen feinen, ernsten und fast asketischen Knaben macht, dann lacht ihm die Seele vor Freude und Stolz. Seine Pflicht und sein ihm vom Staat überantworteter Beruf ist es, in dem jungen Knaben die rohen Kräfte und Begierden der Natur zu bändigen und auszurotten und an ihre Stelle stille, mäßige und staatlich anerkannte Ideale zu pflanzen.
Im jungen Hermann Hesse lebte ganz natürlich etwas Wildes und Regelloses. Jetzt war man dabei, ihm dies zu zerbrechen. Eine gefährliche Flamme im Knaben, die erst gelöscht und ausgetreten werden musste. Ninon Hesse meint,
von einer Erkenntnis der kindlichen und der menschlichen Seele überhaupt waren die damaligen Erzieher noch weit entfernt. Sie begnügten sich damit, wenn es schlecht ausging, es doch gut gemeint zu haben. Sie taten alles, um den Willen des jungen Menschen zu brechen. Die Triebe, wie man schaudernd sagte, auszurotten.
Es schien, bei der Tradition der Familie, das Gegebene, mich studieren zu lassen, und zwar Theologie. Denn nicht nur entsprach das den Wünschen der Familie, es war außerdem das Billigste.
So beginnt er im September 1891 die Studien in jenem ehemaligen Zisterzienserkloster von Mollbronn, wo das evangelisch-theologische Seminar untergebracht ist. Regelmäßig schreibt er seinen Eltern Briefe.
Morgens um 6:30 ist Aufstehzeit für den ganzen Winter. Um 6:50 muss man fertig sein. Im Waschsaal geht's immer lebhaft zu. Kaum einer ist da, der sich nicht immer sehr sorgfältig wäscht. Um 6:50 ist Präzieren, Andacht. Wir haben noch viele derartige lateinische Wörter aus der Mönchszeit. Nach dem Gebet ist Frühstück, wobei besonders die Milch sehr knapp bemessen ist. Aber auch vom Kaffee bekommt keiner Magendrücken. Dazu hat jeder 1,5 Wecken. Mit meinem Geld geht's schnell bergab. In der Woche haben wir 41 Lektionsstunden, die Arguments- und Arbeitsstunden nicht gerechnet. Doch fehlt's auch nicht an Ausgangsfreiheit, zum Beispiel täglich von 12:30 bis 14:00. Alle unsere Lehrer sind beliebt, ausgenommen Herr Turn- und Musiklehrer Hasis. Lieber wollte ich 2 oder 3 Stunden Cicero schaffen, als eine solche Turnstunde durchmachen. Besonders gestern war es entsetzlich. Ich konnte kaum mehr stehen. Im Arm hatte ich den Krampf. Im Turnen kann man nicht am Leben bleiben, wenn man allen Befehlen folgt. Wenn dann der Lehrer in ohnmächtigem Zorn den Boden mit seinen Füßen bearbeitet und hochempört ruft, »Sie sollten zum Militär kommen! Sie sollte man auf Staatskosten schlauchen für ihr ewiges Phlegma!« Dann schwankt die ganze Linie vor Lachen.
Maulbronn wird mit der Zeit für Hermann Hesse zu einer Zwangsanstalt. Neben Dingen, die ihn interessieren, auch solche zu lernen, die ihm unwichtig oder langweilig sind, wird ihm allmählich unerträglich.
»Ich wollte, es wäre schon Ostern. Dann könnte ich das Geigen aufstecken. Es ist eine Qual bei Herrn Hasis.«
Seine Erinnerung an diese verwelkende Kindheit und erwachende Jünglingszeit irrt im Alter noch befangen und bedrückt umher.
Wer die Kindesseele ein wenig kennt und selber einen Rest ihrer Zartheit sich bewahrt hat, der kennt das Leiden, dessen ein Schulknabe fähig ist, und zittert noch in Scham und Zorn, wenn er sich der Rohheiten mancher Schulmeister erinnert, der Quälereien, der berührten Wunden, der grausamen Strafen, der unzähligen Schamlosigkeiten. Wahrlich, ich meine nicht die fleißige Rute, deren jeder Knabe bedarf. Ich meine aber die Frevel, die an dem Glauben und dem Rechtssinn des Kindes geschehen. Die rohen Antworten auf schüchterne Kinderfragen, die Gleichgültigkeit gegen den Trieb der Kindheit nach einer Einigung ihrer stückweise erworbenen Kenntnis der Dinge. Den Spott als Antwort auf kindergläubige Naivitäten.
Ein Mitschüler mit eisernem Willen betreibt im Scherz Hypnotismus und Magnetismus mit den Seminaristen.
Gestern Abend gab ich mich dazu her und wurde also hypnotisiert. Nicht vollständig geweckt etc. Und so kam es, dass ich beim Bettgehen mich auszog bis auf Strümpfe, Kragen und Krawatte. Dann einschlief und zwar mit fast ganz offenen Augen. Man holte Herrn Holzbog. Nachher wurde mir erzählt, dass er mir Kragen und Krawatte abgenommen und dass er mich derb gescholten. Ich sah und hörte nichts davon. Heute zitterte ich fast immer, etc., etc. Und ich bin froh, dass ich den Verstand nicht verloren. Letzteres ganz ernst und wörtlich zu nehmen.
Der Vater schreibt ihm daraufhin:
Die Geschichte mit dem Hypnotisieren hat uns erschreckt. Mir sind all diese undurchsichtigen Dinge ein Greuel. Unser Leib soll sein ein Tempel des Heiligen Geistes, unsere Seele ein Werkzeug seines Willens. Berauschung oder Betäubung, sei es nun durch Alkohol oder Morphium oder Hypnotisierung, ist eine Befleckung und Erniedrigung dessen, was Gott zu seinem Dienste geschaffen, erlöst und geheiligt hat. Warum musstest auch gerade du dich zu dem Experiment hergeben?
Liebe Eltern, trauriges Wetter. Der kalte Wind pflückt die letzten gelben Blätter von den Bäumen und Flocke um Flocke fällt herab und jede deckt ein Stückchen Natur und jede ein Stückchen Leben zu. Meinen letzten Aufsatz bekam ich zurück mit der zweifelhaften Bemerkung: Sie besitzen Fantasie.
Hermann stimmt eine Wehklage über den Winter an, wünscht sich aber Schlittschuhe, um über die eingefrorenen Seen Maulbronns zu fahren. Das Hypnotisieren ist jetzt verboten. Sie machen nun andere Dummheiten in ihren Freistunden. Der Homer scheint eine besondere Macht für Hermann zu sein. Aber auch andere Bücher, wie David Copperfield, ziehen ihn bedeutend an.
O, könnte ich mit Apollo im goldenen Wagen, mit dem lustigen Bacchus vereint, aufsteigen beschwingten Flugs himmelwärts. Flüstern in nachtdunkler Grotte mit indischen weißen Nixen im graublauen Meerlicht. Tanzen mit üppigen Freuden, um mich schwebten schwarzlockige Mädchen mit glutschwarzen, wollüstigen Augen. Voll lüsterner Sehnsucht, Lorbeer rauscht über mir. Und ich schaute sorglos und lächelnd in all die Lust und vergäße alles. Alles und wüsste nicht mehr, als dass ich unendlich glücklich.
Im Winter 1891-92 wächst eine jugendlich feste Freundschaft.
Am meisten natürlich gehe ich mit meinem Freund Wilhelm Lang um. Der ist fleißig. Er ist praktisch wie nie einer. Kann aus einem Brettchen, einer Schnur, Papier etc. alles Erdenkbare machen. Er zeichnet besonders Ornamente sehr nett. Liest viel Schiller. Ist das Muster eines Schülers. Er ist ein wenig kleiner als ich, ähnlich gekleidet wie ich, hat ein nettes, frohes Gesicht und trägt Stehkrägen. Er hat immer Äpfel und Butter, woran ich viel, sehr viel verzehren helfe, und isst samstags seine Bratwurst immer nur halb. Er ist ein wenig zurückhaltend, sehr friedliebend und kämpft wenig. Die Arbeit wächst jetzt immer mehr, Examen und Repetitionen en masse machen sehr viel zu schaffen. Hier und da komme ich ins Freie. Am Dienstag ist Repetition der Geographie, worauf mir fast bang ist. In Geometrie und Algebra versinke ich bodenlos. Ich verstehe es eben nicht. So ist alle Arbeit verloren. Schade, dass ich so manche Stunde an das Hebräische verschwenden muss, dass ich später doch nicht fortsetze.
Ein paar Tage später trifft bei den Eltern in Calw plötzlich ein Telegramm ein.
Hermann fehlt seit 2 Stunden. Bitte um etwaige Auskunft. Professor Paulus. Johannes telegrafiert zurück. Wir wissen nichts. Bitte Beruhigung telegrafieren. Nachts 9 Uhr kam wieder ein Telegramm. Alle Schritte getan. Bis jetzt ohne Erfolg. War das eine Schmerzensnacht? Zuerst hatte mich die Angst, Hermann sei in besondere Sünde und Schande gefallen. Es sei dem Entweichen etwas besonders Böses vorausgegangen, ganz qualvoll gefoltert, so dass ich ganz dankbar wurde, als ich endlich das Gefühl bekam, er sei in Gottes barmherziger Hand. Vielleicht schon ganz bei ihm. Erlöst. Gestorben. In einem der von ihm so bewunderten Seen ertrunken. Jedes Unglück, jedes bloße in Gottes Hand fallen schien mir leichter zu tragen als Verschuldung von Hermanns Seite.
Am folgenden Tag trifft gegen 1 Uhr wieder ein Telegramm ein.
Hermann wohlbehalten zurück.
Das Telegramm kommt zusammen mit einem Brief von Professor Paulus, dem Kirchenaufseher von Maulbronn.
Nach den Angaben mehrerer seiner Mitschüler befand sich Hermann schon seit längerer Zeit, teilweise schon vor Weihnachten, öfters in einem Zustand größter Erregtheit, in welchem er überschwängliche, zum Teil überspannte Gedichte zu verfassen pflegte. Doch wechselten diese Zustände mit anderen, in welchen er dann wieder ganz heiter und lustig war.
Daraus sehen wir, dass Weltschmerz und Geistesverwirrung im Spiel sind, aber keine geplante Bosheit. Nun, Gottlob, das Kind ist selbst wiedergekommen. Unterwegs von einem Landjäger gefragt, wo er hinwolle, hatte er gesagt, nach Maulbronn. Dann gehen wir zusammen. Der Gendarm telegrafierte im nächsten Ort gleich nach Maulbronn, dass der Gesuchte gefunden sei und mit ihm komme. Als Hermann in des Professors Zimmer sein Taschentuch herauszog, fielen Strohhalme heraus. Er hatte die bitterkalte Nacht auf freiem Felde zugebracht und sich frierend in einen Strohhaufen zu stecken gesucht. Er kam in jenen 23 Stunden in Württemberg, Baden und Hessen herum. Er hatte weder Mantel noch Handschuhe an, kein Geld im Sack. Halb mit, halb ohne Willen hatte er sich weit fortverlaufen. Die Professoren nehmen sehr ernst. Sie fürchten partielle Geistesverwirrung, etwas Krankhaftes. Das ist's ja auch. Und wir sind sehr in Sorge. Mein Stuss und Ärger mit dem Musiklehrer etliche Tage vorher hatte wohl mitgewirkt.
Der Vater schreibt ihm:
Wir wissen nicht, was mit dir ist. Wir grüßen dich aber im Namen Gottes, unseres Heilandes, und tragen dich auf Händen der Fürbitte. Hast du was begangen und musst nun die Folgen davon tragen, so sei demütig und tue alles, was man dir sagt. Bist du krank, so beuge dich unter die gewaltige Hand Gottes. Sie kann schlagen, aber auch heilen.
Liebster Vater, Dank für deine lieben Worte. So verachtet ihr also den leichtsinnigen Träumer nicht, der euch so in Sorge brachte? Bitte erlaubt mir, die Geigstunden aufzugeben, sonst kann ich dem Seminarleben keine schöne Seite mehr abgewinnen. Um meinen Abschied vom Geigen habe ich schon gebeten. Bitte, liebt mich noch wie vorher.
Sobald wir merken, dass dir an unserer Liebe gelegen ist, freuen wir uns schon. Ich habe nichts dagegen, dass du die Geigstunden aufgibst. Aber uns hat wehe getan, dass du voreilig schon meinst, du werdest ja doch nicht Theologie studieren.
Maulbronn, 11. März 1892. Sehr geehrter Herr Hesse, gestern ist im Lehrerkonvent über die Bestrafung Ihres Sohnes Hermann beraten worden, und ich habe die Pflicht, Sie von dem gefassten Beschluss in Kenntnis zu setzen. Es wurde eine Karzerstrafe von 8 Stunden festgesetzt, welche Hermann morgen von 12:30 bis 9:30 verbüßen wird.
liebste Eltern. Es ist jetzt bald 5 Uhr. Ich sitze eben meine Strafe ab, bei Wasser und Brot. Ich bin furchtbar schwach und müd, körperlich und geistig, beginne mich aber allmählich zu erholen. Professor Paulus behandelt mich sehr schonend und rücksichtsvoll. Eine große Erleichterung brachte mir der Austritt aus den Violinstunden, der mir bald bewilligt wurde. Ich denke, die Musik privatim weiterzutreiben. Ich habe seit 2 Uhr Kopfweh. Es ist so heiß hier. Mein Kopf brennt. Kennst du das Land, wo keine Blumen blühen? Den finstern Kerker, den kein Gott besucht. O wehe dem, der dahin musste ziehen. O Hundeloch, sei 1000-mal verflucht.
Einige Tage später.
Ich bin so müde, so kraft- und willenlos. Ich arbeite, so viel ich eben muss. Privatim treibe ich gegenwärtig gar nichts. Ich bin so froh, wenn ich einen Augenblick habe, an dem ich nicht gehen, nicht denken muss. Aber deren gibt's wenige. Ich bin nicht krank. Nur eine mir ganz ungewohnte Schwäche fesselt mich. Ich kann mich kaum mehr ärgern. Aber ich kann mich auch nicht freuen. Am liebsten ist mir's, wenn ich ein Viertelstündchen im Ostwind sitzen kann. Ich denke an nichts, tue nichts und freue mich über den Sturm, der mir die Augen und die Schläfe kühlt.
Von Malbronn kommen keine guten Nachrichten. Hermann klagt über eiskalte Füße und schweren Kopf, kann nicht studieren und muss Abschied nehmen von seinem liebsten Freund Lang, weil dessen Vater sich vor näherem Umgang mit dem anrüchig gewordenen fürchtet.
Das Schwerste musste ich gestern erleben. Den Abschied von meinem Wilhelm, der mich so ganz verstand und kannte, der nach meinem Fall noch den sonst Verachteten liebte und Freud und Leid mit mir teilte. Trauernd gab er mir gestern einen Brief seines frommen und biederen Vaters, dessen Inhalt so ziemlich der Befehl zur Trennung war. Es war ein schöner Abend. Der Mond schien in die alte Halle, wo wir im Gespräch dahinschritten. Ich habe den verloren, den ich mehr liebte als alle, dem meine Freizeit, mein Singen und mein Denken gehörte.
Diesen Liebesverlust kann Hermann Hesse kaum verkraften. Verzweifelt wendet er sich an seinen älteren Stiefbruder Theo, dessen liebende Augen er vermisst.
Mir fehlt ein Wesen, das ich wirklich lieben kann. Wie mein Ideal. Ähnlich wie dich. Ich habe ein verzehrendes Sehnen, ein wehmütig Heimweh in der jungen Brust, das mich schmerzt. Und doch möchte ich es nicht hergeben. Ach, ich habe ja ein Herz. Und das ist zu unserer Zeit ja fast eine Schande. Es ist mir oft, als müsste ich wahnsinnig werden. Meine Lieder werden so matt. Meine Fantasie lodert nimmer hell auf. Ich sage dir im Vertrauen, dass ich Augenblicke habe, wo mein Denken sich verliert, wo ich wahnsinnig bin. Meinen Nebenmann im Schlafsaal wollte ich plötzlich ermorden. Ohne von ihm beleidigt zu sein, forderte ich ihn zum Duell, wobei ich natürlich kraftlos zusammenbrach.
Er sagte, er müsse sich durch so etwas zerstreuen, damit er nicht ganz schwermütig werde. Er habe einen Schmerz im Kopf, der nur geheilt werden könne, wenn er einen umbringe.
Hermanns Mitschüler im Seminar in Maulbronn halten ihn jetzt für geisteskrank und fangen an, sich vor ihm zu fürchten. Die besorgten Eltern beschließen, ihn aus Maulbronn abzuholen.
Man meint dort, er habe keinen festen Willen mehr, vor lauter Fantasie. Wir möchten ihn doch wegholen und von einem Arzt beobachten und behandeln lassen. Dr. Zahn sprach von Irrenärzten und Anstalten. Allein das nahm ich nicht an und wehrte mich entschieden dagegen. Denn das wäre der beste Weg, unser nervenkrankes Kind geisteskrank zu machen.
Daraufhin wird Hermann zu dem befreundeten Leiter des Kurhauses Bad Boll, Christoph Blumhardt, gegeben, von dem man sich Hilfe verspricht. Man will den eigentlichen Grund seines eigensinnigen Verhaltens herausfinden. Die erste Zeit im Kurort geht es ihm gut.
Das weniger heiße Wetter tut meinem Kopf wohl. Mit dem Schlafen wird's dann schon gehen. Die meiste Zeit den Tag über bringe ich zu, indem ich der Musik zuhöre. Vor allem Beethovens Sonaten lasse ich mir immer wieder spielen. Es liegt ein merkwürdiger, halb heiterer, halb düsterer Reiz in den Sonaten. Es wechselt epischer Ernst mit lyrischem Tändeln und der wildesten Leidenschaft. Auch musiziere ich oft selber, weiß aber nicht, ob die Zimmernachbarn sehr erbaut darüber sind.
Dann, eine Woche später, als der Geburtstag des Vaters ansteht:
Mamas Brief hat mich sehr gefreut, nur die Ermahnung hat mich etwas beleidigt. Dichten sollst du auf den Geburtstag nicht. Glaubt ihr denn, ich sei noch der alberne Knabe, der Gelegenheitsverse schmiedet und gar glaubt, anderen damit zu gefallen?
Nach der Lektüre der sozialistischen Utopie Rückblick des amerikanischen Sozialreformers Edward Bellamy schreibt er:
Gerne möchte ich auch so jetzt einschlafen, schlafen, bis eine schöne, märchenfarbige Zeit kommt, wo Mensch und Natur wieder gelten und Privilegien und Stand, Rang und Vorurteil, überhaupt unsere jetzige Ordnung und Gesellschaft aufhört. Aber wer weiß, vielleicht müsste ich Jahrtausende, nicht unwahrscheinlich ewig schlafen.
Einige Tage später werden seine Kopfschmerzen wieder schlimmer. Da trifft plötzlich ein Brief Christoph Blumhardts bei den Eltern ein.
Heute lief uns ihr Sohn weg mit Hinterlassung von Selbstmorddrohungen. Er hatte sich vorher heimlich Geld geborgt und einen Revolver gekauft. Er ist wieder hier. Ich nehme es als Bubenstreich, aber in so krankhafter Weise, dass ich dringend mit Ihnen beraten muss.
Natürlich reiste ich gleich ab. Ach, war das ein Reisen. Schließlich riet Herr Pfarrer Blumhardt, zur Nervenheilanstalt nach Stetten zu Pfarrer Schall zu gehen. Und zwar unangemeldet, mit Sack und Pack vor ihn hinstehen und bitten, dass er Hermann nimmt, sonst behalte er ihn keinesfalls. Als Hermann zuerst in den Hof trat, rief er empört: »In das Gefängnis wollt ihr mich sperren? Lieber springe ich in den Brunnen dort.«
»Die Kindheit, sie ist so schnell verschäumt und der Traum der Liebe so schnell verträumt. Verklungen die heiteren Lieder. Und der Glaube, der frohe, hoffende Sinn mit Lenz und Tugend ist lange dahin und nimmer kehret er wieder.«
Der Inspektor der Nervenheilanstalt Stetten beruhigt die Eltern ein paar Tage später:
Hermann hat sich rasch eingelebt und an die Ordnung gewöhnt. Er arbeitet fleißig den ganzen Tag im Garten. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Sache anhält und der Reiz der Neuheit das Abnorme zurückdrängt.
Inzwischen hatte man den Grund für Hermanns Selbstmordversuch herausgefunden.
Was in Boll vorausging, ehe sich Hermann den Revolver kaufte: er hatte dort ein Fräulein getroffen, das auch je und je mit den Jungen spielte, obwohl schon 22-jährig, und der hatte er seine Liebe gestanden und sie damit sehr verblüfft. Weil nun nichts daraus werden wollte, musste er doch vom Schauplatz abtreten. Ist doch auch ein Unglück, wenn man so schnell Entschlüsse fasst und ausführt.
So glücklich war doch das junge Herz und schaute begeistert himmelwärts. So selig wogte in weiter Brust der ersten Liebe unendliche Lust. Und alles war nur ein neckischer Sang, der unverstanden im Tale verklang.
In Städten ging's über Erwarten gut. Die Gartenarbeit brachte Appetit und Schlaf, und Hermann wurde körperlich auffallend gekräftigt. Als Johannes ihn in Städten besuchte, bat Hermann ihn, ihn mit heimzunehmen. Da Herr Inspektor und der Arzt es lebhaft befürworteten, wagte es Johannes, so Angst ihm dabei war. Leider kam alles zusammen, was ungünstig sein konnte. Und tagtäglich war es bei uns wie ein Taubenschlag. Hermann war entsetzlich aufgeregt und gereizt, trutzte und schimpfte, wollte nicht mit spazieren, klagte über Langeweile und tat nicht, was Vater und Doktor verlangten. Schließlich sah sich Johannes genötigt, ihn am 22. August nach Stetten zurückzuschicken. Furchtbare Erbitterung bei Hermann gegen uns war die Folge.
Leb wohl, du altes Elternhaus. Ihr werft mit Schande mich hinaus. Ade, ihr Lieben, groß und klein. Von Neuem bin ich jetzt allein. Leb wohl, du Gott der ganzen Welt, dem man den Bügel dienend hält. Vom Dienen bin ich dumpf und matt. Das Dienen hab ich lange satt. Zum Teufel geht die Freiheit auch. Sie war ja immer höchstens Rauch. Ich werd ins Irrenhaus geschickt. Wer weiß, ich bin wohl gar verrückt. Heute hatte ich Besuch von Theo. Er sagte, ich solle euch um Verzeihung bitten. Ich tue es aber unter diesen Umständen nicht. Überhaupt, von Städten aus nicht. Wie elend stehe ich jetzt da. Wie trüb die Zukunft. Wie trüb die Vergangenheit. Wie satanisch die Gegenwart. O wäre jene unglückliche Kugel durch mein gepeinigtes Hirn gegangen. Die Blüten fallen. Das Schöne flieht. Und eisige Kälte bleibt zurück. Und ich bin der Einzige unter einigen Hunderten von entmenschten Irren, der dieses fühlt. Fast wünsche ich mir den Irrsinn. Es muss unendlich süß sein, alles. Alles verschlafen, vergessen zu können.
Der Inspektor der Nervenheilanstalt glaubt, dass zu Hermanns Verirrungen das Lesen von Büchern beiträgt. Er nimmt ihm Turgenjews Roman Dunst weg, den sein Bruder Theo ihm mitgebracht hatte.
Dieses elende Leben ohne Reiz, ohne Bildung, ohne Unterhaltung genüge einem Tier. Ich will auch etwas nicht Alltägliches haben, wenn auch nur in Lektüre. Ihr würdet mich da natürlich mit dem Pietismus abspeisen. Wende dich an Gott, an Christus, etc., etc. Ich kann eben in diesem Gott nichts als einen Wahn, in diesem Christus nichts als einen Menschen sehen. Mögt ihr mir 100-mal fluchen.
Hermann schreibt den Eltern nur, was ihnen wehtun muss. Zuweilen meint man, man sollte ihn durchschlagen. Dann besinnt man sich wieder auf seine Krankheit und hat das tiefste Mitleid mit ihm.
Mein lieber Hermann, ich wünsche, du könntest in mein Herz sehen, wie es da vor Liebe und Teilnahme für dich brennt. Du sagst, du wolltest von Städten aus nicht um Verzeihung bitten. Das verlange ich auch nicht. So etwas muss ja überhaupt aus innerster Überzeugung kommen. Dagegen bitte ich, verzeihe doch mir alles, womit ich nach deiner Meinung dir Unrecht getan habe.
Verzeihe doch mir alles. Das klingt sehr ironisch. wenn es vielleicht auch anders gemeint ist. Nun, aus Ironie setzt sich größtenteils das Geschick zusammen. Ihr seht nach diesem elenden Leben ein besseres, während ich mir es ganz anders denke. Und darum dieses Leben entweder wegwerfen oder etwas davon haben möchte. Mich erfüllt ein Heimweh, aber nicht nach Kalf, sondern nach etwas Wahrem. Ich sehe aber in Leben und Treiben, Hoffen und Lieben nur Wahn, nur Empfindung. Wie Turgenev sagt, Dunst, Dunst. Meine letzte Kraft will ich aufwenden, zu zeigen, dass ich nicht die Maschine bin, die man nur aufzuziehen braucht. Ich gehorche nicht und werde nicht gehorchen.
Lieber Hermann, du hast es ja in Maulbronn nicht ausgehalten. Du hast zu Hause gegen jede dir unangenehme Zumutung dich aufgelehnt. Du schimpfst jetzt über alles in Städten. Wir machen dir darüber keine schrecklichen Vorwürfe, aber wir halten das für einen ganz krankhaften Zustand, von dem du geheilt werden kannst, wenn du wieder gutwillig und mit Hoffnung dich in alles schickst.
Sehr geehrter Herr, da Sie sich so auffällig, opferwillig zeigen, darf ich Sie vielleicht um 7 Mark oder gleich um den Revolver bitten? Nachdem Sie mich zur Verzweiflung gebracht, sind Sie doch wohl bereit, mich dieser und sich meiner rasch zu entledigen. Eigentlich hätte ich ja schon im Juni krepieren sollen. Ihre Verhältnisse zu mir scheinen sich immer gespannter zu gestalten. Ich glaube, wenn ich Pietist und nicht Mensch wäre, wenn ich jede Eigenschaft und Neigung an mir ins Gegenteil verkehrte, könnte ich mit Ihnen harmonieren. Aber so kann und will ich nimmer leben, und wenn ich ein Verbrechen begehe, sind nächst mir Sie schuld, Herr Hesse, der Sie mir die Freude am Leben nahmen. Hermann Hesse, Gefangener im Zuchthaus zu Stetten, wo er nicht zur Strafe ist. Ich beginne mir Gedanken zu machen, wer in dieser Affäre schwachsinnig ist.
Der Inspektor der Heilanstalt erklärt ihm, er solle nicht glauben, dass man durch Geigen und Dichten sich durchs Leben bringe. Das gebe nur verkümmerte Existenzen. Was er brauche, sei eine strenge Zucht. An den Vater schreibt der Inspektor:
Ich hätte nur den einen Wunsch, dass ihn der liebe Gott recht krank werden lassen möchte. Dann würde wahrscheinlich er das Sprüchlein lernen, das ich ihm letzthin ans Herz legte: Den Demütigen gibt Gott Gnade.
Auch im Sturm der kleinen Nachen schwanken, noch bin ich Herr im Tempel der Gedanken. Liebe Eltern, verzeiht den letzten Brief, bitte. Ihr wollt mir wohl nimmer schreiben. Ich kann nicht fliehen, wohin sollte ich? Ich kann niemand mehr klagen und bitten. Ich bin allein. Ich könnte es mir leicht machen, indem ich um Verzeihung bäte, aber ich tue es nicht. Jetzt erst, da ich eure Liebe verloren, fühle ich, dass ich euch doch so sehr liebe, aber ich möchte nimmer heim, ich kann es nicht.
Lieber Hermann, so jetzt kann ich dir doch wieder antworten. Ich verlange gewiss nicht, dass du weiter um Verzeihung bittest. Dein letzter Brief ist uns genug. Er sagt, dass es dir weh tut, innerlich von uns getrennt zu sein. Sobald das ausgesprochen ist, kann die Trennung aufhören.
Endlich wurde er weicher und bat, ob Herr Pfarrer Pfisterer ihn nicht für kurze Zeit nehmen würde. Dieser lud ihn freundlich ein, und so reiste Hermann Anfang Oktober nach Basel, wo er im Knabenhaus liebevolle Aufnahme fand und sich ordentlich aufführte. Herr Pfarrer Pfisterer riet uns, ihn nach seinem sehnlichen Wunsch in ein Gymnasium zu tun, ohne den Arzt zu befragen.
Anfang November kam Hermann von Basel her, um sich für den Umzug nach Cannstatt zu rüsten. Hier hat er sich sehr ruhig benommen, trat aber freilich seinem Vater keinen Schritt näher.
Den Eltern glückte es, ihren Sohn im Gymnasium von Cannstatt unterzubringen, wo Hermann Hesse ein Jahr später seine Schulzeit mit der Obersekundareife und dem einjährigen freiwilligen Examen abschließt. Seine Briefe aus Cannstatt sind hauptsächlich an die Mutter gerichtet.
Liebe Mutter, ich sehe, dass ihr es gut mit mir meint. Deshalb möchte ich am liebsten schreiben, ich sei froh und mutig und sehe einen Erfolg. Aber so habe ich es in Maulbronn gemacht und hatte die Kraft, nicht die Täuschung durchzuführen. Bitte nehmt's mir nicht übel, wenn ich nicht oft schreibe. Was soll ich auch schreiben? Was mich interessiert, ist euch unwichtig. Und über Dinge zu schreiben, die mir einerlei sind, fällt mir schwer. Monatelang waren alle meine Nerven unausgesetzt in fieberhafter Aufregung. Jetzt ist der ärgste Sturm vorüber, aber er hat die Blüten vom Baum mitgenommen, und jetzt hängen die Zweige müde herab. Du verstehst mich wohl ein wenig. Papa als Mann und Gelehrter wird wohl all das, was ich schreibe, für unnützes, erdichtetes Gerede halten.
An meinem Geburtstag kam er heim. In Cannstatt war es aus für ihn. Er wollte einen praktischen Beruf ergreifen. Mein Bruder fand eine Buchhändlerlehre für ihn, in Esslingen. Man lieferte ihn am 25. Oktober dort ein. Am 30. war er auf und davon. Niemand wusste wo. Am 2. November tauchte er in Stuttgart auf. Johannes eilte hin. Ich machte daheim Todesängste durch und konnte nur Gott erleichtert danken, als abends beide wieder heimkehrten. Hermann sollte sich bei uns erholen. Oh, eine schwere, bittere Zeit für unser ganzes Haus.
Ein halbes Jahr lang blieb Hermann bei den Eltern, ohne einer offensichtlichen Beschäftigung nachzugehen. Es war eine Zeit der Muße und des Nachdenkens für ihn, aber auch eine Zeit, in der die Eltern auf eine harte Probe gestellt wurden.
Im Seminar gefiel es mir nicht. Ebenso wenig in Cannstatt und Esslingen. Dass ich ohne weiteres immer weggelaufen, galt euch für krankhaft. Es war natürlich nicht das Richtige, aber ich fühlte zu allem, was ihr aus mir machen wolltet, keine Lust, keine Kraft, keinen Mut. Wenn ich so ohne jedes Interesse an meiner Arbeit Stunde um Stunde im Geschäft oder Studium war, ergriff mich eben Ekel. Meine freien Stunden habe ich immer zur Privatausbildung verwendet. Ihr nanntet es brotlose Künste. Ich aber hoffte und hoffe, davon zu leben. Nie hatte ich den Mut, meine Absichten und Wünsche euch zu sagen, denn ich wusste, dass sie mit den euren nicht übereinstimmten. So kamen wir immer weiter auseinander.
Am 5. Juni 1894 entschloss sich der arme Hermann, aus freien Stücken das faule Hinleben aufzugeben und in Perrots mechanische Turmuhrenwerkstätte einzutreten. Dadurch erstarkte er körperlich und schaffte doch etwas. Allerdings gab es noch tiefschwere Proben, mit ihm durchzukämpfen. Doch der erste Schritt zu seiner Besserung war geschehen.
Das, was die Eltern als faules Hinleben ansahen, war in Wirklichkeit der Beginn seiner autodidaktischen Studien.
Die hohe Tugend des Müßiggangs habe ich immer mit Ehrfurcht bewundert. Aber ich bin nie ein Meister in ihr geworden. Ich begann mit 15 Jahren, als es mir mit der Schule missglückt war, bewusst und energisch meine eigene Ausbildung. Und es war mein Glück und meine Wonne, dass im Hause meines Vaters die gewaltige großväterliche Bibliothek stand. Ein ganzer Saal voll alter Bücher, der unter anderem die ganze deutsche Dichtung und Philosophie des 18. Jahrhunderts enthielt. Zwischen meinem 16. und 20. Jahre habe ich nicht bloß eine Menge Papiere mit meinen ersten Dichterversuchen vollgeschrieben, sondern habe in jenen Jahren auch die halbe Weltliteratur gelesen und mich mit Kunstgeschichte, Sprachen, Philosophie mit einer Zähigkeit bemüht, welche reichlich für ein normales Studium genügt hätte. Musik.
Im Herbst 1895 beginnt er eine Buchhändlerlehre in Tübingen.
Auch als ich nach schweren Kämpfen den Eltern nachgab und mich einem Beruf und einer Lehrzeit unterzog als Buchhändler, hatte ich es im Blick auf mein Ziel getan. Es war eine Anpassung, ein vorläufiger Kompromiss gewesen. Ich war Buchhändler geworden, um zunächst einmal von den Eltern unabhängig zu werden, auch um ihnen zu zeigen, dass ich im Notfall mich beherrschen und etwas im bürgerlichen Leben leisten könne. Aber es war für mich von Anfang an nur ein Sprungbrett und Umweg zu meinem Ziel gewesen.
Schließlich, nachdem er 3 Jahre lang in der Buchhandlung Heckenhauer in Tübingen gearbeitet und Geld verdient hat, gibt er auf eigene Kosten eine Sammlung seiner ersten Gedichte heraus. Romantische Lieder.
Tübingen, 2. Dezember 1898. Liebe Mutter, die romantischen Lieder tragen im Titel ein ästhetisches und ein persönliches Bekenntnis. Ich nehme es als Abschluss einer Periode und glaube, dass auf mein ferneres Dichten von Ihnen aus kein Schluss zulässig ist. Das Manuskript ist seit Frühjahr fertig. Eben seither bin ich einsamer, stiller, klarer geworden.
Wie wichtig schien mir im Herbst 1898 dieses kleine Büchlein, als ich das erste Exemplar meines ersten Buches in der Hand hielt. Ich bin dem treu geblieben, was ich damals begonnen habe. Aber es war ein mühsamer Weg. Und die Mühe hat sich nicht gelohnt. Aber dennoch, das Beste, was das Leben geben kann, nämlich liebe Freunde, das hat es mir gegeben. Und ich bin dafür dankbar.